Hallo liebe Beyond Sports Hörer und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Schön, dass ihr auch in dieser Folge wieder einmal reinhört. Und wir können schon einmal sagen, es lohnt sich, denn es geht um eines der ältesten Spiele der Welt, nämlich um Gorodki. Gorodki ist ein altes osteuropäisches Wurfspiel und stammt aus dem frühen 19. Jahrhundert. Der Grundgedanke des Spiels ist es, 5 Holzklötzchen, die zu bestimmten Figuren aufgebaut werden, mit einem Wurfstock aus einer bestimmten Entfernung von ihrem Platz aus dem abgegrenzten Spielfeld mit so wenig Versuchen wie möglich zu schlagen.
Seit dem Jahr 2001 wird die Sportart auch in Deutschland praktiziert. Gorodki entwickelte sich schnell zu einer modernen Sportart, die von Jung und Alt mit gleicher Leidenschaft und Hingabe betrieben werden kann. Apropos Leidenschaft und Hingabe, diese beiden Attribute bringt auch der Vorsitzende des Deutschen Gorodki-Verbandes und unser Experte für diese Sportart mit, Andreas Lebedjew. Andreas war zwar etwas aufgeregt während der Aufnahme, weshalb auch ein paar sprachliche Fehler entstanden sind, aber dennoch finden wir diese Folge inhaltlich sehr spannend. Mit unserem Gast haben wir unter anderem über die Geschichte der Sportart, die genaue Spielweise und seine Aufgaben im Gorodki-Verband gesprochen. Wir wünschen euch viel Spaß bei einer neuen Folge Beyond Sports. Servus Andi, herzlich willkommen hier bei uns im Beyond Sports Podcast.
Servus.
Du hast hier vor dir, lieber Andi, das Fragensäckchen liegen. Du darfst einmal reingreifen und dir eine Frage rausholen.
Okay. Hast du Rituale beim Ausüben deiner Sportart? Das heißt, also vor dem Wettkampf? Oder im Wettkampf praktisch?
Vor dem Wettkampf, im Wettkampf, irgendwelche Rituale, die dir einfallen.
Okay, Rituale, eher eine Vorbereitung praktisch für die Stäbe sozusagen, die vorzubereiten mit entweder ein bisschen Schleifpapier vorher drüber oder mit Kreide. Okay. Ja, aber sonst Rituale an sich eigentlich nicht, denke ich.
Okay. Ja. Du machst dann quasi deine Stäbe fit fürs Match.
Genau. Vorbereitung muss auch sein, ja.
Ist doch auch ein gutes Ritual.
Ja, finde ich auch. Ja, damit wir uns zu Beginn nicht blamieren, musst du uns als Experte einmal verraten, wie man deine Sportart denn genau ausspricht.
Achso, Gorodki praktisch auf Deutsch. Auf der russische Sprachweise Gorodki. Also genau, da betont man das ein bisschen anders. Aber ja.
Okay, das heißt im Deutschen sage ich Gorodki und es ist richtig.
Genau, Gorodki einfach. Okay. Ja.
Weil wir waren uns nämlich nicht ganz sicher, wir haben nämlich ein Video gesehen, da wurde es Gorodki genannt, in einem deutschen Beitrag und wir dachten uns so, aber es wird doch Gorodki geschrieben. Ja, aber gibt es da auch eine deutsche Übersetzung für Gorodki?
Also Gorodki kann man wörtlich übersetzen wie Städtchen.
Ja. Okay, das heißt Gorodki heißt Stadt. Oder kleine Stadt.
Also Stadt heißt Gorod auf Russisch. Genau. Okay. Gorodki ist so die Verniedlichung sozusagen mit Städtchen.
Ja, und wie fühlt sich das jetzt für dich an, jetzt hier und heute bei uns im Podcast zu sitzen und so gesehen als Experte für deine Sportart, für Gorodki zu fungieren? Machst du sowas auch öfter?
Also ich denke, es wird auf jeden Fall Spaß machen. Das ist jetzt mein erster Podcast. Und Interviews habe ich auch schon gegeben, zahlreiche, aber genau, so eine Aufnahme, die gab es jetzt noch nicht.
Ja, es gibt immer ein erstes Mal, gell? Ist doch cool.
Bevor wir uns den Regeln und dem besonderen Spielgerät widmen, würde ich vorschlagen, dass wir mal ein bisschen den Background von Gorodki beleuchten. Woher stammt denn eigentlich Gorodki und welche historische Bedeutung hat der Sport?
Also die Sportart ist ziemlich alt schon, die ist ja mehrere Jahrhunderte alt. Die kommt aus Osteuropa praktisch, ja, aus Russland, aus Weißrussland, aus der Ukraine, aus dem Eck. In Russland wurde die Sportart jetzt 1923 praktisch offiziell als Sportart anerkannt. Davor war das mehr wie ein Spiel, wie jetzt Wikingerschach zum Beispiel. Genau, dieses Jahr feiert man jetzt 100-jähriges Bestehen jetzt in Russland jetzt speziell.
Aber Gorodki hat ja dann schon wirklich eine sehr, sehr lange Tradition. Und kommen die Ursprünge des Sports dann auch aus Russland?
Also genau. Also es gibt ziemlich alte praktisch Aufnahmen in Büchern, die zum Beispiel vor 200 Jahren schon aufgenommen worden sind. Und da bezeichnet man das praktisch, dass, oder Leute, die rumgereist sind, von dort aus die Sportart oder von dort die Sportart erlebt haben. Und genau.
Und welche kulturellen oder auch gesellschaftlichen Einflüsse haben dann so zur Entstehung und Verbreitung von Gorodki beigetragen?
Gorodki war Anfang oder in der SSSR-Zeit ziemlich beliebt in Russland oder in der USSR, UdSSR. Da wurde eine Gorodki-Anlage bei jeder Sportanlage gebaut, jedem Park. Und genau, überall konnte man Gorodki spielen. Dann jedoch, nach dem Zerfall der Sowjetunion, ist es ein bisschen mehr in die Vergessenheit geraten. Dann kam mehr Fußball, Basketball in den Vordergrund. Und auch später praktisch Sportarten, die man mehr kommerzialisieren kann, die verfilmt werden können praktisch, die man sich im Fernsehen anschauen kann. Aber dann kam es jetzt wieder Anfang der 2000er Jahre wieder einen kleinen Aufschwung mit Gorodki in Deutschland, in Russland und dann auch in Deutschland jetzt.
Aber man kann schon sagen, dass Gorodki gerade so in der Nachkriegszeit eine der beliebtesten Sportarten in Russland war, ne?
Genau. Also ich meine, nach Fußball war es entweder die zweitbeliebteste oder eine der beliebtesten Sportarten, die dort ausgeübt worden sind.
Ja, auch wenn Russland jetzt weltweit gerade keinen guten Ruf genießt und der Krieg auch seine Schatten wirft, ist der Sport ja meist auch so ein kleiner Hoffnungsschimmer, der die Welt dann auch gewissermaßen vereint. Wir wollen jetzt auch auf keinen Fall irgendwie in die politische Richtung rutschen, aber kannst du uns mal einen Überblick geben, was es noch so für traditionelle russische Sportarten gibt und wie sich der russische Volkssport so in den letzten Jahrzehnten entwickelt hat? Kennst du da so ein paar Insights?
Also ich bin selber in Russland nicht aufgewachsen, also im Großteil sind mir nur die großen Sportarten bekannt, sage ich mal. Also keine Sportart, die speziell in Russland noch gespielt wird, außer jetzt Gorodki.
Ja, okay. Glaubst du dann, dass Russland trotzdem eine sportverrückte Nation ist?
Ja, ich denke schon. Also Russland ist sehr groß und auf jeden Fall sehr vielfältig auch im Sport. Und ja, da gibt es so viele Personen, die ja verschiedene Sportarten praktisch ausüben. Es gibt viele Sportschulen, die extra praktisch für die Sportarten die Leute vorbereiten. Und ja, auf jeden Fall.
Ja, hierzulande in Deutschland ist Gorodki wahrscheinlich den wenigsten ein Begriff. Vor deiner Anfrage müssen wir zugeben, kannten wir den Sport auch noch nicht.
Ja.
Wie genau wird denn jetzt eigentlich Gorodki gespielt? Also kannst du mal die Grundregeln und den Ablauf eines typischen Spiels beschreiben?
Man hat zwei Wurfstäbe, die sind 1 Meter lang und die wiegen maximal 2 Kilogramm. Jetzt in der Disziplin Euro-Gorodki. Und dann gibt es noch 5 Holzklötze, die jeweils 20 Zentimeter sind sozusagen Quader. Die werden aufgestellt auf dem Spielfeld und dann entweder von 6,5 oder 13 Metern müssen die praktisch vom ganzen 2x2 Spielfeld rausgeworfen werden. Und man hat 15 Figuren, die gespielt werden. Man fängt von der ersten Figur an, versucht sie natürlich mit einem Wurfstab mit dem ersten Versuch abzuwerfen. Und dass die ganzen 5 Holzklötze oder Gorodki aus dem Spielfeld rausgeworfen werden. Und dann hat man 20 Würfe oder 20 Bits zur Verfügung, um so viele Punkte oder rauszuwerfen, wie es geht. Weil ein Gorodok ist sozusagen ein Punkt dann. Nach den 20 Würfen wechselt man die Seite sozusagen, man spielt gegen einen anderen Gegner. Und dann fängt man von der 15. Figur zur ersten Figur wieder an, die Figuren zu bauen. Und so weit, wie man dann eben kommt. Das heißt insgesamt 40 Würfe.
Und wenn du jetzt ganz kurz und knapp was zusammenfassen müsstest, was ist das Ziel von Gorodki?
Das Ziel von Gorodki ist, so viele Holzklotzfiguren praktisch mit einem Wurfstab abzuwerfen und so viele Punkte wie möglich zu sammeln.
Und euer Spielfeld, das ist ja in Stadt und Vorstadt aufgeteilt. Das sind ja schon gewissermaßen besondere Bezeichnungen für Teile des Spielfelds. Was hat es denn mit diesen Bezeichnungen genau auf sich?
Die meisten Bezeichnungen haben wir praktisch aus dem russischen Regelwerk oder internationalen Regelwerk übernommen. Und da wird es so bezeichnet. Ja, wir haben jetzt in diesem Jahr, letztem Jahr praktisch die ganzen Regeln nochmal komplett neu übersetzt vom russischen ins Deutsche und nochmal weiterverarbeitet, vereinfacht, genau.
Ich muss sagen, ich finde das irgendwie echt cool, dass ihr ein Spielfeld habt, was in Vorstadt und Stadt unterteilt ist. Also es hört sich irgendwie auch komisch an, aber andererseits ist es auch so ein witziger Faktor und ich finde, man kann sich das auch voll gut merken. Hey, wir haben ein Spielfeld, Gorodki-Spielfeld, Vorstadt und Stadt.
Und man braucht ja auch nicht viel. Also man kann sich vorstellen, wir kommen ja nachher noch zu den Untergründen, aber eigentlich ist es ja, ich stelle mir das so ein bisschen vor wie Boccia, was du einfach so mitnehmen kannst und auch auf der Wiese mit Freunden spielen kannst. Also ja, ich weiß nicht, ist es auch so, aber wir kommen ja zu den Untergründen noch später, aber ist es so, dass man manchmal früher auch einfach rumgelaufen ist und gesagt hat, hey komm, lass mal kurz rausgehen, Gorodki spielen?
Ich denke, es ist schwierig, einfach so rauszugehen und Gorodki zu spielen, weil zum einen braucht man also eine feste Unterlage, praktisch, wo man die Figuren aufbaut. Dann auf dem Asphalt ist es auch schwierig zu spielen, weil dann die, ja, dann die Geräte kaputt gehen sozusagen, sich genau abreiben. Man hat eigentlich schon eine feste Anlage. Es gibt auch mobile Gorodki-Anlagen, die man praktisch dann vorher kurz aufbauen muss und dann ja, kann man spielen.
Okay. Und dann ist es aber so, dass ihr die einzelnen Figuren danach dann quasi immer neu aufstellen müsst und euch dann immer danach quasi nacheinander entscheidet, okay, jetzt will ich die Figur abwerfen, jetzt will ich die Figur abwerfen oder gibt es da irgendwie eine spezielle Reihenfolge?
Ja, also wir spielen nach einer speziellen Reihenfolge praktisch. Die Figuren sind nummeriert, dann spielen wir von der ersten bis zur letzten Figur. Wenn man eine Figur praktisch ganz rauswirft, dann baut man die nächste. Wenn man die Figur nur trifft oder streicht und es bleiben dann noch alle fünf oder bleiben zwei Gorodki übrig, dann muss man sie praktisch auch, also man muss so lange mit dem Witz die Gorodki werfen, bis alle fünf aus dem Spielfeld rausgeworfen sind.
Aber die Gorodki, die bleiben auch so liegen, wie sie da sind. Also wenn du jetzt zum Beispiel von den fünf oder wenn du jetzt auf die Spielform wirfst und von den fünf, sag ich mal, jetzt zwei wegfliegen und die anderen drei bewegen sich ein bisschen, aber bleiben noch praktisch in der Stadt drin, dann bleiben die so auch beim nächsten Versuch und man muss dann in dieser Position versuchen, die zu treffen, oder?
Genau.
Aber können wir nochmal auf eure Ausrüstung zurückkommen? Also wie sieht so ein Gorodki-Setup denn bei euch aus? Du hast es jetzt auch hier dabei, aber kannst du das vielleicht nochmal ein bisschen erklären? Auch der Stab, du hast gemeint, der wird Bit genannt, ne?
Mhm, genau.
Aus was ist der nochmal aufgebaut? Wie schwer ist der und was ist so die Besonderheit an so einem Gorodki-Setup? Also was hast du zum Beispiel auch immer dabei?
Also was man fürs Gorodki-Spielen braucht, ist auf jeden Fall ein paar Bits. Also das heißt zwei Stäbe, die bestehen aus einem Polymermaterial. Kann man sich vorstellen, wie ist einfach ein Rohr, also ein hohles Rohr sozusagen. Und rein kann man Gewichte reinpacken, wie zum Beispiel früher wurde auch Sand reinpackt. Jetzt bei der neuesten Bauweise packen wir ein zweites Rohr mit einem Metallgewicht rein sozusagen. Und dann schließt man das an den beiden Seiten mit so Plastik-Holzstöpseln zu. Die wiegen maximal 2 Kilo im Euro-Gorodki. Bei den klassischen Gorodki, die auch viel in Russland gespielt werden, da gibt es jetzt zum Beispiel keine Begrenzung an Gewicht. Da gibt es auch Spieler, die spielen mit 5 Kilo Bits. Da ist es, und man kann sich vorstellen, dass es nicht ganz so einfach ist, von 13 Metern seine Stäbe dann zu werfen.
Da verrenkst du ja doch alles, wenn du das wirfst.
Also man muss es dazu sagen, wir hatten vorhin, als du gekommen bist, ja den Bit auch kurz in der Hand. Das denkt man nicht, dass der so schwer ist.
Fand ich echt krass. Das ist ja nur der 3-Kilo-Bit.
2 Kilo-Bit.
2 Kilo, ja. Es gibt noch 5 Kilo.
Ja.
Genau, bloß beim Klassischen, da besteht ein Bit praktisch nicht aus, jetzt aus Polymer, sondern aus Holz und Metall.
Aber jetzt gerade diese Klötze. Lass uns auf jeden Fall mal nochmal über die Klötze reden, die du jetzt auch hier wunderschön in Form einer Kanone vor uns aufgebaut hast. Du hast ja gesagt, 5 Klötze sind es immer. Da gibt es ja auch verschiedene Formen, wie die Klötze zusammengestellt sind. Ich glaube, insgesamt sind es 15 oder 16 Formen. Und wie kam es dazu? Also wie kam es dazu, dass diese Spielfiguren als Element in Gorodki eingefügt wurden? Gibt es da irgendeinen Grund, dass das einfach verschiedene Spielfiguren sind, wie jetzt zum Beispiel die Kanone?
Ich meine, also da Gorodki jetzt schon so alt ist, sage ich mal, wurden die meisten Figuren schon also früher erfunden. Ich denke, einfach aus Spaß. Ich weiß nicht, wer draufgekommen ist, mit Stäben auf Holzklötzchen zu werfen. Aber wenn man nur eine Figur hat, weniger Spaß jetzt im Bowling, okay, ist jetzt nur immer gleich, aber jetzt bei uns haben wir jetzt 15 beziehungsweise 16 Spielfiguren, die wir dann ja im Wettkampf dann abtreffen müssen, rauswerfen müssen.
Und was ist deine Lieblingsfigur?
Meine Lieblingsfigur ist, oder war immer auch als Kind schon die Kurbelwelle.
Ja.
Weil es einfach cool aussieht, wenn man sie vollkommen raustrifft.
Ja.
Ich baue sie mal hier kurz auf.
Ja, gerne.
Okay, ich weiß nicht, ob der Platz reicht, weil die ist ziemlich lang. So, genau.
Das ist jetzt die Kurbelwelle.
5 Klötze hintereinander, die jeweils mittleren 2 sind dann 3 cm nach hinten verschoben.
Mhm.
Ja. Und man kann sich vorstellen, wenn man dann richtig trifft, man muss ja auch präzise treffen dann mit dem Wurfstab,
ja,
dann muss man praktisch im vollen Umfang vom Bit diese Figur,
ja,
treffen, damit alle mit einem Schlag rausgehen aus dem Spielfeld.
Also der Bit muss praktisch in seiner kompletten Größe frontal auf alle Gorotki treffen, um sie praktisch aus dem Feld zu räumen, oder?
Genau.
Das ist schon, das ist schon dann Masterclass.
10 cm weiter links wirfst, dann bleibt 1 übrig, ja, zum Beispiel. Wenn du die mit der Spitze zum Beispiel triffst, das heißt, du wirfst sie nicht horizontal zur Frise, sondern orthogonal,
mhm,
dann kann es sein, dass du zum Beispiel ja, den mittleren triffst, aber die anderen 2 so auf die Seiten verschiebst, dass die bleiben, und dann brauchst, ja, du noch 2 auf jeden Fall,
ja,
um die Figur abzuräumen. Ja. Dann hast du sozusagen 3 Bits für die Figur gebraucht, was ja dann nicht gut ist, sag ich mal.
Ja, da lernen wir ja richtig, wie man so Gorotki verinnerlicht hier. Ne? Das ist so ein bisschen ja wie Lego bei euch. Das ist echt krass. Aber jetzt hast du uns diese Figur gezeigt. Du hast gemeint, es ist deine Lieblingsfigur. Ist es zugleich auch die schwerste Figur?
Nee, das gehört was ist die schwerste zu Figur? Den leichteren. Also alle Figuren, die man mit einem Bit rauswerfen kann, gehören eigentlich zu den leichteren Figuren.
Mhm.
Die hat vielleicht noch die Schwierigkeit, dass sie so lang ist, dass man das komplett horizontal zur Figur des treffen muss. Im Eurogodki ist die schwierigste Figur das Maschinengewehrnest. Ein Profisportler geht nicht auf ein Bit für die Figur, sondern ganz spontan 2.
Aber das heißt, es gibt bei euch in der Sportart oder bei euch im Gorotki auch Figuren, die gar nicht mit einem Bit getroffen werden können.
Ja, das ist eigentlich die einzige, die praktisch fast unmöglich. Also es ist nicht unmöglich, weil,
ja,
ich habe das beobachtet, wie sie getroffen. Theoretisch sagen wir, oder kann ich sagen, es kann jede Figur rausgetroffen werden,
ja,
mit einem Bit.
Ja.
Aber die Schwierigkeit von der ist halt ziemlich hoch.
Ja, das hast du ja vorhin schon erwähnt, dass es auch richtige Gorotki-Anlagen gibt, auf denen gespielt wird. Kannst du uns mal näher bringen, wie so eine Anlage aufgebaut ist und auf welchen Untergründen ihr dort genau spielt?
Also eine Anlage besteht, oder eine feste, stationäre Anlage besteht immer aus Metallplatten. Das Spielfeld gehört mit der Stadt, der Vorstadt ist auf ja, Edelstahl oder Stahl, verzinktes Stahl. Vor der Vorstadt ist noch zum Schutz von den von der Ausrüstung praktisch, also oder von den Bits, noch ein Gummi davor zu legen, damit es einfach nicht gegen die Kante trifft und es heil bleibt. Ja, und sonst, was danach kommt, ist dann eigentlich, spielt keine Rolle. Das heißt, entweder kann da Gummi sein, wie bei uns jetzt in Schwäbisch Gmünd, oder es kann auf Asphalt gespielt werden, wie in Schwerin jetzt zum Beispiel. Ja.
Gibt es denn dann noch weitere Untergründe, auf denen Gorotki ganz offiziell gespielt wird? Also wir können uns ja zum Beispiel auch vorstellen, dass es eigentlich auch richtig geil aus Sand ist.
Also es gab mal eine Initiative, die hieß dann Beach Gorotki. Und da konnte man praktisch auf dem Strand auf kleineren Plastikquadraten Gorotki spielen. Aber das ist jetzt nicht der professionelle Teil, sag ich mal, der Sportler, sondern das ist dann praktisch, kann man wie beim Wikinger-Schach sehen, dass man es einfach mitnimmt und eventuell spielen kann. Aber genau.
Also ich glaube, du hast es jetzt schon ein paar Mal angesprochen, aber jetzt vielleicht nochmal zum Verständnis. Im Gorotki, da gibt es ja auch verschiedene Spielformen und verschiedene Spielmodi, sowohl im Einzel- als auch im Mannschaftswettbewerb. Kannst du uns nochmal erklären, in welchen Modi gespielt wird?
Okay, es gibt 5 Figuren Fax zum Beispiel oder die 20+20 Bits, die ich vorher beschrieben habe.
Was ist jetzt zum Beispiel 5 Figuren Fax?
5 Figuren Fax ist Da fangen wir mit den ersten 5 Figuren an, die werfen wir raus und dann kommt die Figur Fax. Und wenn man dann als erstes die 6 Figuren getroffen hat, dann hat man einen Punkt sozusagen und dann geht es in die zweite Runde, man wechselt die Spielbahn und dann fängt man von der Kurbelwelle an, wieder mit der 6. Figur, spielt wieder 5 Figuren Fax und dann, wenn es nicht 2-0 steht, wenn es 1-1 stehen sollte, dann geht es in die Verlängerung, dann werden dann die 5 letzten Figuren gespielt, von Wächter bis zum Flugzeug, dann aber kommt der Brief, das ist auch das einzige Mal, wo es im Euro-Gottke dann vorkommt.
Diese krass, Figur. Okay, das heißt, der Brief ist dann praktisch in der Verlängerung bei euch integriert.
Ja, in der Verlängerung, im Finale, dann muss man dann die 5. Figur Brief rauswerfen.
Das heißt, wenn jemand 2 Runden gewonnen hat, ist das Spiel durch.
Genau. Bei vielen Wettkämpfen spielen wir das aber auch so, dass man praktisch mehrere Spielrunden hat, zum Beispiel 3 Spielrunden mit 40 Würfen, 20 vor, 20 zurück, das ist dann 2x20 Bits oder 22 Würfe und dann addiert man einfach die Punkte auf, die man gesammelt hat und dann ermittelt man dann den Gewinner.
Okay, gut, das heißt, wir haben jetzt einmal über 5x Fax geredet und
5 plus Fax.
5 plus Fax?
Ja, 5
stimmt.
Plus Fax.
Stimmt, ja. Was habe ich gesagt?
5x Fax.
Ah Gott. Ach so. Okay. Also wir haben jetzt, das heißt, wir haben jetzt einmal über 5 plus Fax geredet, aber du hast ja auch gemeint, es gibt noch 20 mal 20 oder?
20 Bits.
Ja, 2x20 Würfe sozusagen.
2x20 Würfe, das ist auch nochmal eine Spielform dann.
Genau, so spielt man eigentlich jede Qualifikationsrunde oder wenn es kein Finale gibt, die Spielrunden an sich. Ja.
Okay. Und welche Spielform gefällt dir jetzt besser?
Also die man jetzt am meisten spielt, die 2x20 Würfe.
Ja.
Bei 5 Figuren und Fax ist auch natürlich anders, weil es kann sein, du verkackst richtig eine Figur und dann hast du keine Chance mehr, den Gegner aufzuholen. Dann sagst du, okay, du hast jetzt den ersten Mal verloren, aber es fängt wieder von neu an bei der, der zweiten Runde sozusagen.
Ich habe auch zusätzlich gelesen, dass die Regeln ja bei euch je nach Leistungsniveau und je nach Alter auch modifiziert werden können. Würdest du dann sagen, dass Gorodki auch ein Sport für jedermann ist?
Genau, jeder kann Gorodki spielen. Ich war bei einer EM dabei in, es war 2019 in Weißrussland, da gab es einen Gorodki-Spieler, der bei den Herren mitgespielt hat, nicht bei den Senioren, der war über 80 Jahre, vielleicht sogar auch über 90 Jahre alt, da weiß ich das gerade nicht. Also und er hat besser gespielt als ich.
Krass.
Das war schon...
Das ist eine Leistung in dem Alter.
Interessant anzusehen, von den 13 Metern so einen Stab noch so gut werfen zu können.
Aber das heißt dann, je nach Alter wird dann wahrscheinlich auch der Stab leichter.
Man kann den Stab anpassen, wie es einem passt. Zum Beispiel, ich nutze das volle Potenzial aus mit 2 Kilogramm, weil ich finde, da hat man die meiste Energie drin, wenn man es schafft, natürlich auch zu werfen. Es gibt aber auch Sportler, die haben nur 1,6 Kilo zum Beispiel. Es gibt auch für Kinder extra kürzere Stäbe und leichtere Stäbe, 1 Kilo. Ja, es ist ganz individuell, sag ich mal. Für jeden Sportler.
Okay. Ja, und hier passt jetzt auch unsere heutige Community-Frage eigentlich ganz gut, denn Emily möchte nämlich wissen, ob du Wikinger-Schach kennst, hast du jetzt ja schon ein paar Mal erwähnt, und ob man Wikinger-Schach eigentlich mit Gorodki vergleichen kann.
Also tatsächlich, die Leute, die Wikinger-Schach kennen, die vergleichen das meistens mit Gorodki auch. Aber ich meine, beim Wikinger-Schach handelt es sich auch, sagen wir mal, im Spiel, was man in der Gesellschaft spielt, ist zwar bei Gorodki auch, aber Gorodki ist nicht so portabel wie Wikinger-Schach. Das heißt, man kann das nicht einfach im Rucksack mitnehmen oder in so einer Box, sondern hat man mehr Aufwand, um das spielen zu können. Aber wenn wir irgendwann dazu kommen, dass das genauso portabel ist wie Wikinger-Schach, wäre natürlich ziemlich cool. Ja.
Ja, also ich muss ehrlich sagen, also so gesehen werft ihr ja mit Stöcken auf Stöcke, also mit einem großen Stock auf kleinere Stöcke. Wir haben uns schon so gedacht, eigentlich wäre das ja gewissermaßen eigentlich auch das perfekte Kinder- und Freizeitspiel. Also man könnte ja theoretisch damit auch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit für Gorodki erzeugen. Und wir haben ja jetzt auch vor kurzem eine Aufnahme über RoundNet, beziehungsweise auch Spikeball, sagt den meisten wahrscheinlich mehr, gehabt. Und da ist es ja auch so, dass es ja vor allem dadurch professionalisiert wurde, weil es halt auch mehr in den Freizeitsport integriert wurde. Wäre das eine Option für Gorodki?
Auf jeden Fall. Natürlich braucht man Leute, die es dann vorantreiben und wir versuchen das natürlich. Aber ja, es ist natürlich schwer, man braucht viele engagierte Leute, die dann auch die Regeln erklären, das vorzeigen. Und
aber genau. Im Endeffekt bräuchtest du doch ein Säckchen, da sind 5 Klötze drin, dann hast du einen Bit, also den Stab, den kann man ja modifizieren, der muss ja jetzt nicht auch so schwer sein und so besonders sein wie der, den du jetzt dabei hast. Und dann hast du noch ein Regelheft dabei, wo die Spielformen erklärt sind und dann geht's los.
Und theoretisch kann man das so verpacken, wenn man dann noch eine geeignete Untergrund findet und sich die Markierungen dann aufzeichnet, dann ja, würde es schon gehen. Ja.
Schauen wir uns vor allem auch nochmal so ein Profil eines typischen Gorodki-Spielers an. Also wir hatten jetzt ja vorhin auch mal den Bit in der Hand. War schon ziemlich schwer, muss ich sagen. Was muss man denn für Fähigkeiten mitbringen, um bei euch in der Sportart Gorodki erfolgreich zu sein?
Also man braucht auf jeden Fall Koordination und Geschicklichkeit. Es gibt so viele Sachen, auf die man achten kann. Nämlich wie man den Wurf praktisch beendet. Also wie die Hand ist, ob die verschlossen ist oder offen zeigt nach oben, ob die Hand überhaupt da bleibt oder irgendwo in der Luft dann hängt. Dann von der Beinarbeit hängt auch viel ab. Also es gibt so viele kleine Bewegungen, wo man, wenn man das ein wenig falsch irgendwie ausübt, das sein kann, dass der Bit halt 1 Meter links landet auf einmal oder auch drüber fliegt, wenn man auf einmal viel mehr Kraft dazu gibt. Deswegen ist es schon nicht ganz so einfach, wie es aussieht dann. Es braucht Übung. Aber man muss sich diese Automatismen erarbeiten dann im Laufe des Trainings.
Wenn du jetzt persönlich deine Sportart trainierst, gehst du da einfach auf die Anlage und wirfst ein paar Mal? Oder wie sieht es bei dir aus?
Es gibt verschiedene Weisen, wie man trainieren kann. Man kann entweder, also zuerst, wenn ein neuer Spieler kommen würde, dann würde ich ihm zuerst Trockenübungen vorzeigen. Einfach, um dass er das Gefühl bekommt, wie der Ablauf ist. Dazu braucht er auch keinen Stab, sondern dann kannst du erstmal mit der Drehbewegung schauen, wie er zurechtkommt, weil am Anfang ist es auch nicht trivial, sag ich mal, das Gleichgewicht überhaupt zu halten, wenn man richtig werfen will. Und dann, wenn man einen Stab bekommt und auch wirft, ist darauf zu achten, dass der Stab dann bei der Landung über das Spielfeld gleitet. Mhm. Weil wenn man einen falschen Winkel hat, mit dem man das Feld trifft, dann kann es sein, dass der Stab einfach drüber springt oder anfängt zu springen. Und das Wichtigste ist, dass man erst einmal erlernt, den Stab so zu werfen, dass er ja, aufs Spiel trifft und gleitet.
Und würdest du sagen, du hast das Gleiten mittlerweile perfektioniert?
Das Gleiten funktioniert mittlerweile gut, nach 15 Jahren knapp. Aber es ist immer noch so, dass der ein oder andere Bit nicht ganz präzise in der Mitte landet. Da habe ich noch nicht den Wurfstil so herausgearbeitet, dass ich sagen kann, ich bin jetzt richtig gut in dem Sport, sondern ich muss da natürlich auch trainieren.
Ja, aber im Endeffekt liegt der Fokus bei euch, dass der Bit sowohl mittig als auch perfekt waagrecht ankommt, oder?
Genau, also ideal ist, wenn er praktisch parallel zur Spielfläche landet, kurz vor der Figur, 5 cm oder so, aber nicht perfekt waagrecht, nämlich. Weil wenn er perfekt waagrecht landet, kann es sein, dass er zu stark abprallt vom Boden und dann auch noch springt, drüber springt. Das heißt, ideal ist, wenn der Griff dann so ein bisschen niedriger ist als das Ende und der so ein bisschen schräg in einem Winkel landet, weil dann ist es so, dass er sich wie praktisch an das Feld ansaugt, würde ich sagen. Das heißt, er landet zuerst auf dem Griff und dann räumt er die Figur weg und gleitet weiter. Ja.
Und jetzt hast du ja schon angesprochen, 15 Jahre lang machst du das schon. Wie kam es dazu? Wie hast du Gorodki für dich entdeckt?
Ich war schon immer sehr sportenthusiastisch. Ja, vom Schwimmen, Tanzen kam ich dann ins Judo. Und dann, wir haben einen sehr engagierten Trainer, der viel macht, auch Programmintegration durch Sport. Und dann gab es ein Programm, Gorodki-Programm, wo man praktisch teilnehmen konnte. Da wurden dann die Eltern mitgezogen und da hat man die Eltern genommen und das Spiel vorgezeigt und es hat manchen halt so gefallen, dass die dabei blieben und ja, mein Vater war einer der älteren Teile, die dann gespielt haben, dann kam ich auch zum Gorki-Training immer wieder dazu und hatte sehr viel Spaß beim Trainieren und dabei ist es dann geblieben.
Das heißt, es ist so ein Vater-Sohn-Ding?
Ja, auf jeden Fall bei uns, ja.
Und dein Dad, ist der auch noch aktiv?
Ja, er ist auch aktiv und spielt viel besser als ich.
Das Ziel ist dann irgendwann so gut wie dein Dad oder besser zu sein?
Natürlich besser. Man versucht es jedes Jahr, aber mein Vater gibt auch nicht nach.
Und wenn du jetzt in den Flow kommst, ich könnte mir vorstellen, dass es manchmal der Fall ist, räumst du dann immer schön alle ab und es fühlt sich richtig geil an?
Passiert ab und zu. Da ist es auch, wo es am meisten dann reizt, das Spiel oder den Sport auszuüben, weil man natürlich dann Erfolgserlebnisse hat. Wenn man natürlich die Figur so trifft, dass die komplett auf dem ganzen Feld verteilt wird und man noch 2-3 Würfe braucht, um allein das abzuwerfen, dann sinkt natürlich die Motivation etwas. Aber deswegen muss man dann auch trainieren, damit das besser klappt.
Jetzt gibt es neben dem klassischen Gorotki auch das Euro-Gorotki, das hast du auch schon ein paar Mal angesprochen. Und wir haben auch noch herausgefunden, dass es ein finnisches Gorotki gibt, dessen Namen ich jetzt allerdings nicht aussprechen kann. Was sind da für Unterschiede zwischen den einzelnen Versionen?
Genau, es gibt 3 Disziplinen. Die dritte, finnisches Gorotki, nennen wir auch Kyuka, ganz einfach ausgesprochen.
Aber es ist geschrieben.
Es ist kompliziert geschrieben mit 2 E's und 2 K's, glaube ich, oder 2 Y's. Also ja, finnisch, glaube ich. genau. Also es gab immer die klassische Variante, klassische Gorotki, der Gorotki-Sport, der gespielt worden ist, der immer noch gespielt wird, der sich zum einen von Euro-Gorotki, den wir in Deutschland ausüben, unterscheidet, indem man einfach Bits hat, die man so schwer machen kann, wie man will. Die sehen auch anders aus, bestehen auch aus Metall und Holz, statt jetzt in dem Fall Polymermaterial. Ein weiterer Unterschied ist, bei uns sind die Gorotki Quader. Im klassischen Gorotki sind es Zylinder, das heißt die Rollen, was natürlich die Sache auch einfacher macht. Weil wenn man die Figur erwischt, kann es sein, dass dann auch, wenn man die nicht genau trifft, dass auch einer dann rausrollen kann. Ein weiterer großer Unterschied ist, dass bei den klassischen Gorotki in der Vorstadt, das heißt 1 Meter vor der Figur, Sand platziert wird, damit man sehen kann, dass der Bit nicht vorher landet. Das heißt, der darf nur in der Vorstadt dann landen oder in der Stadt dann eben. Wenn er vorher landet, gilt der Wurf als ja, ungültig und es wird alles wieder vorher aufgestellt, wie es davor war. Man verliert den Wurf. In Euro-Gorotki ist es so, dass man den so treffen kann, wie man will.
Und das Euro-Gorotki, das gibt es jetzt in Deutschland seit 2001. Was hat sich denn in der Sportart jetzt in den über 20 Jahren getan? Also wie steht der Sport aktuell hier in Deutschland da?
Also angefangen hat es schon im Jahr 2000 mit dem Pionier Edwin Faeser. Er kam damals aus Russland nach Deutschland, war Jugendsozialarbeiter, hat sich das überlegt, davor konnte er Gorotki selber nicht oder kannte auch die Regeln nicht. Der hat es dann, ist da zufällig drauf gekommen, wollte das als Projekt anbieten und dann im Jahr 2000 war er auf der Krim auf dem Urlaub, hat dann zufällig den in dem Jahr gewordenen Weltmeister getroffen, der trainiert hat und der hat ihm alles erklärt und dann nahm das sozusagen auf Fahrt auf. Sein Ziel war es, Gorotki als Sportart für alle anbieten zu können. Das heißt für Kinder, für Frauen, für Senioren, dass es eine große Bandbreite hat. Die ersten Bits waren einfach Plastikstäbe. Und die wogen auch nicht 2 Kilo, sondern auch 1 Kilo oder so. Bloß das Material hat nicht ganz gepasst. Es sprang zu stark einfach, um das ausüben zu können. Und von den Plastikstäben bis zu den Polymerstäben hat sich das dann 2 Jahrzehnte jetzt sozusagen entwickelt mit verschiedenen Bauweisen, Bauarten. Ja.
Aber ganz kurz, wir haben jetzt noch gar nicht über diese finnische Version gesprochen. Vielleicht kannst du darüber noch kurz was erzählen.
Genau, der Unterschied von Euro-Gorotki zum finnischen Gorotki oder vom finnischen zum klassischen ist sehr groß, weil da sehen die Holzklötze anders aus zum einen, die Bits sehen ganz anders aus, die sind aus dem Holz. Man kann es leichter spielen wie das Wikinger-Schach. Man kann einfach auf sandige Fläche gehen und Kunstrasen vielleicht sogar auch, sich das Spielfeld aufbauen und dann loslegen zu spielen. Ja, das Spielfeld sieht auch also ganz anders aus, ein riesen Quadrat. Es gibt keine Figuren, sondern es werden praktisch, wie beim Wikinger-Schach eigentlich, kleine Holzzylinder aufgestellt nebeneinander, sind 10 Stück, jeweils 2 übereinander, 20 Stück. Und die versucht man aus einem Feld rauszuwerfen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie groß das Feld nochmal ist. Ich meine circa 5 Meter, 6 Meter. Genau, ja.
Ja, jetzt hast du, Andreas, vor kurzem an der 4. Deutschen Gorodki-Meisterschaft teilgenommen. Kannst du vielleicht ein bisschen was über die Veranstaltung erzählen und wie du abgeschnitten hast? Hast du es gewonnen?
Gewonnen leider nicht und knapp die Urkundenplätze verpasst.
Ah, verdammt. Haben wir den Falschen hier heute rausgesucht.
Ja gut, also beim Gorodki, es gibt nicht so krass viele Leute, die spielen. Also 50 Leute, die regelmäßig an allen Wettkämpfen teilnehmen. Also Herren, Damen, Senioren.
In ganz Deutschland meinst
du jetzt? In ganz Deutschland jetzt. Ja, und dann ist es so jetzt nicht wie im Fußball, dass es die Bundesliga gibt und die Kreisliga, sondern dass alles praktisch in einer Liga spielt oder gleichzeitig. Und das sieht man dann auch, also zum einen an den Ergebnissen natürlich und die Einstellung zum Sport. Manche machen das einfach professioneller. Die wollen auch an Europameisterschaften, Weltmeisterschaften teilnehmen. Für andere ist es mehr Freizeitsportmäßig und Spaß, einfach an Wettkämpfen teilzunehmen. Aber um zur Frage zur DM zurückzukehren, ja, ich bin eher im Mittelfeld dann gelandet, würde ich mal sagen.
Hast du dir mehr vorgenommen?
Man nimmt sich natürlich immer mehr vor. Ich habe jetzt nicht geplant, jetzt so abzuschneiden, aber es gibt halt Leute, die vielleicht auch mehr trainieren oder talentierter sind, die dann einfach besser spielen. Also im Vergleich zu anderen Ländern wie Ukraine, Weißrussland oder Russland sind die anderen Länder trotzdem noch also viel weiter, viel professioneller. Es gibt Sportschulen, wo man Gorodki lernen kann. Bei uns ist es nicht so. Bei uns gibt es nicht wirklich Trainer an sich, sondern wir haben alles entweder uns selber beigebracht oder durch internationale Austausche uns angeeignet. Da gab es zahlreiche Kooperationen, zum Beispiel in Gmünd mit der Sportschule aus Tomsk zum Beispiel. Da haben wir seit 2012 bis 2008 jedes Jahr alternierend, waren wir in Tomsk, sie waren bei uns.
Und du hast ja jetzt hier auch ein T-Shirt an. Ist das dein Vereins- bzw. Wettbewerbs-T-Shirt?
Wir haben natürlich auch Vereinskleidung jeweils.
Ja.
Wir haben jetzt
schönes Rot.
Ja, Rot-Orange.
Rot-Orange,
ja. Genau, wir haben seit letztem Jahr einen Sponsoring-Vertrag bekommen. Jetzt haben wir uns dann gleich neue Vereinskleidung erstellen lassen.
Aber brutal, wie seid ihr da an den Sponsor gekommen für so eine echt, abseits des großen Mainstreams beheimatete Sportart, kann man ja sagen.
Also viele Sponsoren, die kennen uns zum Beispiel lange, also jetzt nicht von uns, sondern allgemein, oder ich weiß, die einfach diese russische Verbindung haben, wie Mixmark zum Beispiel ist oft ein Sponsor bei Wettkämpfen. Bei uns jetzt speziell, da haben wir eine Person, die praktisch in Ferry Schmidt auch gelebt hat, die den Gorodki-Sport mit aufgebaut hat. Wilhelm Weinmeister heißt sie. Er war auch Kassier bei uns in der Abteilung. Und er hat sich gedacht, dass er jetzt uns noch mehr also unterstützen will. Einfach, dass man den Sport noch weiter ausbaut mit dem Sponsoring-Vertrag. Eine gute Sache natürlich.
Auf jeden Fall echt eine coole Sache, ja. Aber ist es dann so, dass man schon sagen muss, dass Russland, Weißrussland und Ukraine die Nationen sind, die es da zu schlagen gilt, oder? Im Gorodki?
Genau, das sind die Nationen, die praktisch die Leader sind und die bilden sozusagen die Messlatte. Ja.
Inwiefern kann Deutschland da oder jetzt du oder die besten deutschen Sportler in irgendeiner Weise mithalten?
Also ich kann mal vielleicht von den Erfolgen erzählen. 2017 hatten wir eine Weltmeisterschaft in Karlsruhe und da haben wir zum ersten Mal jetzt bei den Herren im Euro-Gorodki den 3. Platz jetzt belegt. Und auch die Damenmannschaft dann hat auch da den 2. Platz belegt bei der Weltmeisterschaft. War auch sozusagen das erste Mal. Das heißt, wenn man sich die Leistung von Deutschland anschaut, von Anfang, wo es mehr auch Breitensport technisch angelegt war, weniger Leistungssport da war, stehen wir jetzt auf einem eigentlich ganz guten Niveau da. Unsere Damen sind sogar noch besser aufgestellt. Bei den Männern, da sind wir noch hinterher, muss ich sagen, ehrlicherweise. Aber bei den Damen haben wir Chance auf internationale Erfolge.
Ja, Andreas, dass der Sport dich so wirklich richtig in den Bann zieht, zeigt ja auch der Fakt, dass du Mitglied bzw. sogar Vorsitzender im Deutschen Gorodki-Verband bist. Kannst du ein bisschen erzählen, was denn da die Aufgaben generell des Verbandes sind und was auch du persönlich im Verband für Aufgaben hast?
Also es gab immer mehr Gorodki-Abteilungen. Irgendwann hat man beschlossen, Gorodki-Verein einfach zu gründen, wo man praktisch alle Sportler miteinander verbindet und welcher dann die Deutsche Meisterschaft veranstaltet. Ich habe geschaut, im Registerauszug steht, dass der Verein angemeldet worden ist erst 2014. Erst seit kurzem oder seit ein paar Jahren sprechen wir auch vom Verband sozusagen, weil wir einfach den Anspruch auch haben, uns noch weiter zu entwickeln und uns in die deutsche Sportlandschaft zu integrieren.
Und kannst du ein bisschen was darüber erzählen, wie der Gorodki-Sport in Deutschland so strukturiert ist und ob es vielleicht sogar eine Art Gorodki-Hochburg hier irgendwo gibt?
Also Gorodki-Hochburg ist seit 20 Jahren natürlich Karlsruhe. Wenn man jetzt von den Mitgliederzahlen, ist Hamburg da stark mit dabei. Aber auch sonst in Schwelschmind haben wir einige Leute, jetzt in dem Fall 7 Sportler kommen aus Schwelschmind. Wir haben dieses Jahr jetzt noch einen neuen Anfänger dabei, der sich richtig gut auch steigert jetzt im Verlauf der Saison und auch Lust hat, weiter das auszuüben.
Ja, und für jede Randsportart, wie es ja Gorodki auch ist, ist es wichtig, ja auch in Zukunft weiter zu wachsen. Da hast du jetzt schon ein paar Pläne verraten. Wie kann aber Gorodki es auch schaffen, sich für die Zukunft weiter zu modernisieren und attraktiver zu werden, ohne dabei die traditionellen Wurzeln des Sports zu verlieren?
Ich denke, diesen Sport praktisch weiter auszubauen und weiterzuentwickeln, brauchen wir eventuell derartige mobile Anlagen, die vergleichbar sind, eventuell mit dem Wikingerschach, dass man einfach 2 Koffer nehmen kann zum Gorodki-Spielen auf einem Kunstrasen oder auf irgendeinem Untergrund. Aber einfach, dass man Gorodki an den Mann bringt nach Hause, dass man nicht irgendwie, wenn man jetzt in Stuttgart wohnt, nach Münd oder Karlsruhe fahren muss, sondern bei sich irgendwo um die Ecke das spielen kann. Das ist die Herausforderung, die wir eigentlich meistern müssen.
Aber man kann ja gewissermaßen schon sagen, dass ihr mit dem Euro-Gorodki den Sport ja schon revolutioniert habt. Wenn man jetzt gerade zum Beispiel den Gorodok anschaut, ich meine, der ist ja jetzt nicht mehr rund, so wie es zum Beispiel im Klassischen ist. Und das ist ja schon eine besondere Änderung, die da vollzogen wurde. Und ihr habt ja auch das System angepasst. Da tut sich ja was auf jeden Fall. Das merkt man auf jeden Fall, dass da was los ist bei euch. So gesehen seid ihr für die Zukunft aufgestellt und wollt weiter wachsen, oder?
Ja, genau.
Gibt es bei dir persönlich, Andreas, noch sportliche Ziele, die du gesteckt hast?
Es gibt so eine magische Grenze beim Gorodki. Das sind 100 Punkte. Die erreicht man, wenn man mit maximal 2 Bits eine Figur raustrifft.
In jeder Runde.
Das heißt, genau, man hat 20 Bits, von der ersten bis zur 15, dann von der 15. bis zur ersten Figur und dann jede Figur wenigstens mit 2 Bits zu treffen. Das heißt, okay, wenn man jetzt einmal daneben schießen soll, dann der nächste Treffer muss dann sitzen, sag ich mal.
Und das ist dein sportliches Ziel, das zu schaffen?
Also das habe ich schon geschafft, aber ein bisschen höher, so 10 Punkte, sag ich mal 110 oder so, ja, zu schaffen. Das wäre so eigentlich mein nächstes Ziel. Der Rekord liegt bei, meine ich, 143, also ziemlich hoch.
Wir haben uns für den Abschluss noch eine kleine Aufgabe für dich überlegt. Jetzt haben wir ausführlich über Gorodki gesprochen. Mal angenommen, du wärst jetzt an unserer Stelle und müsstest das Interview in einer Zeitung abdrucken. Welche Überschrift würdest du dem Artikel geben?
Tolle Aufgabe. Eine coole Überschrift wäre Gorodki mehr als eine Randsportart.
Das ist doch cool. Das ist einleuchtend, würde ich sagen. Ja. Also wir sind ja jetzt am Ende angekommen und ich muss sagen, das hat Spaß gemacht, weil du hier auch immer wieder ein bisschen rumgebaut hast mit deinen Klötzen. Genau. Das war schon eine witzige Sache oder eine witzige Komponente. Ja, wir durften heute in die Gorodki-Welt eintauchen. Das war spannend. Wir haben viel Neues gelernt. Man muss aber auch dazu sagen, wir haben uns davor vorbereitet und eingelesen. War schon brutal spannend, aber auch sehr, sehr viel, was man da herausfinden muss, um deine Sportart auch kennenzulernen. Deswegen ist es sehr schön, dass du jetzt hier warst, uns komprimiert erklärt hast, um was es bei Gorodki geht Und es ist auch interessant zu sehen, dass sich da ja richtig was tut. Ich könnte mir persönlich vorstellen, dass es vielleicht auch noch mehr in den Freizeitbereich geht, dass es mehr an den Mann getragen wird, dass es aber trotzdem zugleich noch professioneller wird. Und ja, Andreas, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Du bist heute extra aus Ulm angereist zu uns ins Studio nach Stuttgart. Und jetzt ist es so, die letzten Worte möchten wir dir gerne überlassen. Nutze die Möglichkeit, Werbung für deinen Sport zu machen und den Zuhörern die Faszination Gorodki in deinen Worten zu erklären. Deine Sportart ist Gorodki, die Bühne gehört dir.
Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Ich hatte sehr viel Spaß. Ich bin begeistert von Gorodki. Ich denke, nicht nur ich, sondern viele Sportler, viele Gorodki-Sportler betrachten die Sportart also nicht nur als Freizeitsport, sondern als auch eine Leidenschaft, die sie jeden Tag im Training dann ausüben können oder dann auf Wettkämpfen. Die Community ist cool. Wir freuen uns immer, die anderen Leute aus anderen Vereinen zu sehen. Mich fasziniert die Vielfalt an Fähigkeiten, die sie erfordert, wie Präzision, Geschicklichkeit. Man braucht auch starke Nerven. Jetzt im Wettkampf ist auch ein psychisches Spiel, da man beim kleinsten Fehler auch schon nicht das gewünschte Resultat erzielen kann, weil auch wenn man es vom ersten Blick leicht aussieht, braucht man viel Übung, um gut zu werden. Deshalb, falls jemand mit Gorodki anfangen will, nicht entmutigen lassen. Und ja, noch einmal vielen Dank an euch und wer weiß, vielleicht sieht man den einen oder anderen Beyond Sports Hörer auf einer Gorodki-Anlage.